überspringen. Diese 2 Stunden, die jetzt angedroht wurden, werden es nicht werden. Ich will das nicht überstrapazieren. Aber wichtig ist bei dem ganzen Thema, was wir hören, dass ihr immer im Inneren die Freiheit euch bewahrt, auszusortieren, wo ihr Gott darin erkennen könnt für euch oder wo ihr sagt, kann ich nichts mit anfangen oder hilft mir nicht weiter, dann haut's nach hinten. Also das ist immer wichtig, dass man da auch eine Entspanntheit und eine Freiheit darin hat. Gott ist in der Lage, uns die Dinge ins Herz zu pflanzen, die für uns und für den Moment und für die Zeit wichtig sind. Man muss nicht krampfhaft und unter Druck versuchen, irgendetwas zu ergreifen, was man nicht ergreifen kann und vielleicht auch nicht ergreifen braucht. Und das ist einfach wichtig. Ja. Gott schickt uns seinen Geist und sein Wort und das Trennt zwischen Seele und Geist und sortiert in unserem Inneren. Genau. Ja, dieses Thema setzen wir jetzt einfach fort. Die Frage ist nochmal, wie ist es zu verstehen? Also wenn wir sozusagen etwas mittragen von der Last, die da ist, von Not, von Schwierigkeiten, in denen Menschen stecken, auch von Schuld und so, wenn wir uns damit drunter stellen, nehmen wir da etwas weg von dem Opfer, was Jesus eigentlich getan hat. Ich meine, er ist gekommen, um das zu tragen. Wie kann es sein, dass wir dann sowas mit übernehmen, sozusagen? Wir finden im Neuen Testament vor etlichen Worten, Verben, finden wir so einen Präfix, nämlich Sünden, das heißt mit. Und zwar in Bezug immer auf Jesus. Wir sind Miterben. Wir sind mitgekreuzigt, mit auferstanden, mit leiden, mit verherrlicht werden. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt und was immer sehr wichtig ist, da aufmerksam zu sein. Wir sind mit hineingenommen in das Leben Jesu. Und Jesus kommt hinein in uns, in unser Leben. Und worum es eigentlich im tiefsten Kern bei all dem geht, was wir vorhin hier bewegt haben, besprochen haben, ist, Jesus zu begegnen. Und zwar dort, wo er ist. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas nachholen oder vervollkommnen, was am Kreuz nicht in vollkommener Weise schon geschehen wäre, sondern es geht darum, dem Herzen Jesu zu begegnen an den Orten, wo er ist. Und dort mit hineingenommen zu werden in das, was er auf dieser Erde tut. Und das, was er tut, ist, dass er trägt, dass er befreit, dass er Menschen aufhebt, dass er an die niedrigsten Orte kommt, um dort Menschen zu erhöhen und in seine Gemeinschaft zu rufen. Und da nimmt er uns mit hinein. Er gibt uns Anteil an seinem Herzen. Das ist es, worum es geht. Gott könnte alle Dinge auch ohne uns tun. Es ist nicht so, dass er darauf angewiesen ist, dass wir fleißig mitmachen in der Fürbitte und im Dienst für die Menschen, weil er sonst alleine nicht zurechtkommen würde. Man kann sich ja fragen, wozu braucht Gott überhaupt Menschen? Wozu hat er sie geschaffen? Na, bestimmt nicht, weil er alleine überfordert ist. Und weil er dachte, ich brauche noch mal ein paar Arbeitskräfte, die hier mithelfen, die Erde am Laufen zu halten. Er sitzt auch nicht im Himmel und rauft sich die Haare und sagt, was soll nur werden? Wenn die jetzt nicht mithelfen, ich weiß nicht, was noch, wie das alles werden soll. Gott ist nicht überfordert, er braucht uns nicht. Aber das, was er will, ist Liebe, Begegnung, Gemeinschaft, uns zu treffen und mit uns eins zu werden. Und mit Jesus eins zu werden, bedeutet nun mal, mit ihm gekreuzigt zu werden und mit ihm aufzuerstehen, mit ihm zu dienen und mit ihm verherrlicht zu werden. Und das gehört untrennbar miteinander zusammen. Und da sind wir mit hineingenommen. Es hat also im Kern, im tiefsten Kern, überhaupt nichts damit zu tun, dass wir etwas leisten, was geleistet werden muss, sondern dass wir lieben und Anteil bekommen an der Liebe Jesu. Denn das ist sein tiefster Antrieb in allem, was er tut. Die meisten kennen Johannes 3, Vers 16, diesen überragenden Satz, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und dann der nächste Vers, der Vers 17, da heißt es, dass er nicht gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Also da wird etwas von seinem Herzen deutlich. Natürlich ist es so, dass auf dieser Welt alles Frucht trägt, im Guten wie im Schlechten, und dass auch Gerechtigkeit wiederhergestellt wird am Ende. Ja, klar, aber es ist nicht der Herzensantrieb Gottes zu kommen, um mal richtig reinzuhauen und mal die Grenzen aufzuzeigen und sagen, jetzt ist aber mal Schluss, sondern das, was ihn hierher treibt, ist zu retten. Und es geschieht aus Liebe. Und das bedeutet für ihn, dass er bereit ist, sich zu erniedrigen bis zum tiefsten Punkt, um möglichst dort noch den letzten mitzunehmen, der ganz unten angekommen ist. Also wirklich noch die untersten und tiefsten Orte und Gegebenheiten des menschlichen Lebens irgendwie noch mit zu erfassen. Und das gelingt anscheinend nur, indem er selbst dorthin geht und einen von dort mitnimmt. Und mit hineingenommen zu sein in das Leben Jesu, das bedeutet, dass wir, wenn wir, dieses ist ein Privileg, muss man sagen, wenn wir das wollen und damit uns zu Jesus stellen und sagen, Herr, ich will dir begegnen, wo auch immer du hingehst, kann es bedeuten, dass er uns eben auch mit hineinnimmt in das Leiden dieser Welt. Um dann auch uns sehen zu lassen, was echte Gnade ist und was echte Erlösung ist. Die Jünger Jesu, die haben das als Privileg empfunden, Anteil zu haben an seinen Leiden. Das ist etwas, das können wir in unserem Lebenshorizont nicht so richtig fassen, weil wir sind jetzt in einer Generation aufgewachsen, wo für uns Dinge schon Leiden sind, wo andere noch sagen würden, also bitte, echtes Leiden sieht nochmal anders aus. Und je nachdem, man kann auch in dieser Zeit und in diesem Umfeld auch furchtbares Leiden kennenlernen. Das ist schlimm, ja, was manche durchlitten haben in ihrem Leben. Aber insgesamt, gesamtgesellschaftlich muss man sagen, ist uns vieles verborgen, was mit Leiden zu tun hat. Und die Jünger Jesu damals, als dann ein bisschen der Wind sich drehte und Verfolgung aufkam und sie Widerstand erlebt haben, dann haben sie es als Ehre empfunden sogar, wie Jesus leiden zu dürfen. Da kann man sich auch fragen, was ist da los, was für eine Therapieform müsste man da wählen, damit es anschlägt bei denen, so leicht masochistische Züge. Aber das ist es nicht. Sondern es ist die Sehnsucht in ihnen, Jesus zu treffen. Und Gemeinschaft mit Jesus zu haben und Anteil zu haben an dem, was er tut, wie er ist, wie er sich hingibt für diese Welt. Es ist letztlich Liebe zu spüren, in dem, wie die Jünger, wie die Apostel da reden. Die sind ja bei vollem Sinn und Verstand, das merkt man ja. Bei den Entscheidungen, die sie treffen, sie schauen dem Tod ins Auge, nicht weil sie überfordert sind mit dem Leben und Todessehnsucht hätten und total fertig sind, sondern sie tun das in der klaren Perspektive, dass das Leben vor der Tür steht, also dass durch den Tod hindurch das Leben kommt und dass Jesus in den Tod hineingegangen ist, um ihn zu besiegen und um dort Leben hervorzubringen und um zu retten und das sogar, und das wäre dann so der Höhepunkt eigentlich des Ganzen, in dem Moment, wo man Leid erduldet, was durch Menschen in unser Leben gebracht wird und ihn dort vergibt, an diesem Punkt, an diesem Ort. Das heißt ja praktisch, dass ich die Schuld, die sie auf mich laden, nicht da lasse, sondern dass ich sage, ich spreche sie frei davon. Ich gebe es dem Herrn. Sie sollen frei sein von dieser Schuld. Das ist wieder dieses Priesterliche. Sozusagen, man nimmt die Schuld der anderen und gibt sie Jesus weiter und sagt, Herr, vergib ihnen. Das ist eigentlich das Finale, muss man sagen, der Höhepunkt dessen, wie das Evangelium seine Kraft entfalten kann auf dieser Welt. Die Feinde zu lieben, die Schuld der anderen, die sie an uns selbst auf sich laden. Ich meine, es ist ja leicht gesagt, wenn jemand anderes was erdulden muss, zwei sich prügeln und ich sage, Herr, vergib ihnen, ich bin ja nicht betroffen, ne, das kann man vielleicht leichter mal sagen, aber wenn andere schuldig werden an mir und ich in diesem Moment den Herrn mit hineinnehme und sage, vergib du ihnen, das ist eigentlich der Ort auf dieser Welt und in unserem Leben, wo wir am tiefsten Jesus begegnen können und ihm, mit ihm eins werden können. Und das ist was, das hat immer was Stellvertretendes, dass ich mich nicht über die Schulter anderen stelle und sage, Herr, vergelte ihm, sondern dass ich mich unter die Schuld des anderen stelle und sage, Herr, vergib ihm. Das ist letztlich ein Ausdruck von Liebe, von Erbarmen. Und man kann nur erahnen letztlich, wie das auch das Herz des Vaters bewegt, wenn wir das füreinander tun. Also wenn wir so auf dieser Erde miteinander umgehen, mal ein Beispiel, das ist natürlich nur ein sehr, sehr schwaches Beispiel, um das zu beschreiben, wie das im Geistlichen vonstatten geht. Aber wir haben zwei Kinder, also eine Tochter und einen Sohn. Und als der anderthalb Jahre alt war, unsere Tochter war 4, da hatte ich mich gerade mit meiner Frau unterhalten und unser anderthalbjähriger Sohn hatte einen frisch gespitzten Bleistift von meinem Schreibtisch genommen und mir den nebenbei ein paar Mal ins Bein gestochen. Und ich war sauer, weil ich war gerade genervt und habe ihn da angepflaumt und den Stift ihm aus der Hand genommen und ins Arbeitszimmer gebracht. Und unsere 4-jährige Tochter nahm ihn an die Hand und kam hinterher und sagte mir, also unser Sohn heißt Jaffet, wir nennen ihn Jaffi, und sagte, Papa, tut mir leid, dass Jaffi das gemacht hat. Oder ja, irgendwie so in der Art und Weise, hat sich sozusagen entschuldigt für ihn, der konnte noch nicht so richtig reden und wahrscheinlich auch noch nicht so richtig checken, was da los war. Und ich muss sagen, ich war auch kein bisschen mehr sauer darauf, weil irgendwie zu sehen, wie sie für ihn eintritt und da um Vergebung bittet, stellvertretend sozusagen, das weiß ich gar nicht, wo sie das her hatte, wir haben das jetzt nicht eingeübt für den richtigen Moment, dass sie irgendwie das mal vorführen könnte vor anderen oder so, ne? Sondern aber es war einfach ihre Reaktion, weil ihr tat es dann auch wiederum leid, wie ich ihn dann angeschnauzt habe und wusste auch, der hatte es jetzt nicht mit Absicht oder konnte nicht richtig absehen, dass es weh tut und so. Und das ist natürlich, das trifft es nicht ganz. Es ist nicht so, dass Gott dann im Himmel sitzt und weil einer für den anderen eintritt, sagt er, na gut, jetzt bin ich nicht mehr sauer, du hast es gut gemacht und so. Weil Gott liebt ja, er liebt ja von sich aus schon grundsätzlich. Der muss ja nicht erst besänftigt werden. Aber trotz allem kann man so ein bisschen nachvollziehen, was es auslöst oder was es bedeutet, wenn einer aus Liebe sich vor den anderen stellt, für den anderen eintritt, mit die Schuld und die Schwachheit trägt. Das hat zumindest in dem Fall mein Herz erwärmt und ich glaube, in irgendeiner ähnlichen oder anderen Weise erwärmt es auch das Herz des Vaters im Himmel, wenn wir das füreinander tun, wenn wir in dieser Weise miteinander umgehen. Ja, das Thema geht an der Stelle noch weiter und da sind wir eigentlich auch schon am richtigen Punkt, vielleicht auch so am wunden Punkt, denn für die Schuld anderer einzustehen, das ist ja etwas, was uns irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt. Wie kann das sein? Ja, wenn einer was verbockt, dann muss er auch selber dafür gerade stehen. Andererseits jetzt in dem Beispiel, was ich von meinen Kindern erzählt habe, merkt man ja, aber es ist einfach ein Ausdruck von Liebe, wenn es geschieht. Und das macht was, das macht was aus. Und gleichzeitig finden wir in der Bibel eben auch viele Beispiele, wo Menschen das getan haben. Wo sie sagen, wir stellen uns priesterlich unter die Schuld, die ich selber gar nicht gemacht habe. Aber wir nehmen das von den anderen, laden es auf unsere Schultern, bringen es zum Herrn und geben es dorthin. Und was passiert dadurch? Könnte man sagen, na, was nützt denn das? Der andere ist so deswegen kein anderer Mensch. Aber anscheinend, wenn wir in der Bibel sehen, anscheinend das, was da geschieht, ist tatsächlich Vergebung und Freiheit. Wir haben in der Bibel zumindest sehr, sehr viele Leute, die genau das getan haben. Wir wollen mal ein bisschen harmlos anfangen. Wir haben den Hiob. Der Hiob war ja nicht nur weltbekannt, sondern man kann fast sagen, wirklich auch überirdisch bekannt für seine Gerechtigkeit. Also dieser Disput da zwischen Gott und Satan, über Hiob, da merkt man, der war eine Berühmtheit im Himmel wegen seiner Gerechtigkeit. Und worin bestand diese Gerechtigkeit? Sicherlich in vielen Aspekten. Aber ein, was von ihm berichtet wird, ist, dass er immer wieder stellvertretend für seine eigenen Kinder Buße getan hat, wenn die ihre wilden Partys gefeiert hatten. Ja, also alle Eltern, die irgendwie schon Kinder im fortgeschrittenen Alter haben, die können vielleicht ein bisschen mitfühlen mit dem Hiob, der nicht wusste, wer weiß, was seine Kinder wieder getrieben haben. Wer weiß, was da los war. Ich kann mal kurz einen Vers lesen aus Hiob Kapitel 1, Vers 5. Da heißt es, und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reih umgegangen waren, also bei seinen Kindern, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Wenn also dort wieder gefeiert wurde, hart gefeiert, die Söhne. Und Hiob dachte sich, wer weiß, was die gemacht haben. Und wie er so ist als Vater, hat er nicht gebetet und gesagt, Gott, also wenn die wieder was verbockt haben, dann zeig's ihnen mal richtig. Wenn die jetzt wieder irgendwas angestellt haben, diesmal haust du aber mal zu. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie wieder über die Stränge geschlagen sind. Nein, sondern er weiß gar nicht, ob was passiert ist, aber er sagt, Gott, egal was sie gemacht haben, vergib ihnen. Er selbst spendet seine Opfer dafür. Ne? Ist ja nicht so, dass er zu den Söhnen hingeht und sagt, hier, hört mal zu. Ihr sagt mir, ich weiß zwar nicht, was ihr wieder ausgefressen habt, aber gebt mal ein Kalb her, ich opfer es für euch. Sondern er nimmt von dem eigenen, was er hat, von seinen eigenen Tieren und bringt Opfer da, stellvertretend für seine Kinder, ohne überhaupt zu wissen, was haben sie denn eigentlich gemacht. Aber Hauptsache, Gott lässt sie laufen, sozusagen. Hauptsache, die Sache geht irgendwie gut und Hauptsache, sie werden frei von ihrer Schuld. Das steht hier zwar nicht weiter ausgeführt drin, da ist dann nicht drin, dass Gott jetzt irgendwie sagt, ganz toll gemacht, Hiob, und so sollten es alle machen. Steht nicht drin, aber was drin steht, ist eben diese Geschichte und die Tatsache, dass Hiob bei Gott wirklich hochgeachtet war und berühmt im Himmel und auf der Erde. Vor allem im Himmel. Vor allem im Himmel. Und da merkt man einfach, egal ob man jetzt in dieser Weise hätte schon immer vorgehen müssen, wie Hiob das gemacht hat oder nicht, aber es kommt was vom Herzen rüber. Und das ist es, was Gott sieht. Wir haben andere Leute durch die Bibel hindurch, die zwar nicht für ihre Kinder das tun, aber teilweise für ihr ganzes Volk oder für Teile des Volkes, in einer Weise, als wären sie die Väter und die Mütter dieses Volkes. Und das ist eben der springende Punkt. Es ist ja nicht so, dass Gott irgendjemanden auswählt und da fällt dann die Berufung des Bußetuns vom Himmel und des Lastentragens und sonst was. Und wenn du nicht rechtzeitig dich wegduckst, dann trifft es dich und dann musst du einstehen fürs Volk oder so. Sondern alles, was hier geschieht, in den Beispielen, die ich aufzähle, geschieht aus freien Stücken. Freiwillig, weil Leute von sich aus sagen, ich liebe dieses Volk, ich liebe diese Menschen, ich liebe meine Kinder, ich liebe diesen oder jenen, Herr, vergib ihnen. Ich will mich dafür verwenden, dass nicht ihnen diese Schuld angerechnet wird, sondern ich will sie zum Thron Gottes bringen, zum Altar und dort soll die Sache geklärt sein. Es ist ein Eintreten aus freiem Herzen, so hat es zum Beispiel Esra gemacht und Nehemia, sie kamen aus der Verbannung zurück oder die waren weggeführt, das Volk Israel, und dann haben sie Jerusalem wieder aufgebaut, und da ist zum Beispiel von Esra die Rede, der stellt sich unter die Schuld der Priester und der Leviten und des ganzen Volkes und der Vorfahren sogar und der Könige, die gewesen sind, also das ist ja wirklich ein Kahlschlag, muss man sagen, da ist wirklich alles aufgezählt und vor allen Dingen alles Leute, also das ist ja nicht, dass er jetzt sagt, Gott tut mir leid für meine Sünde, bitte hilf dem Volk, sondern er sagt, Gott, es tut mir leid, also wir stehen vor dir mit der Schuld der Priester, mit der Schuld der Leviten. Und die Formulierung ist auch immer so bei ihm und bei vielen anderen, wir bekennen. Er selber hat es gar nicht gemacht. Er redet hier von Schuld, die ihn selbst gar nicht betroffen hat. Aber er redet immer in der Mehrzahl, als wäre er einer von denen, die schuldig geworden sind. Wir bekennen und tun Buße für das, was die Könige und wer auch immer alles getan hat. Und wie die Vorfahren gesündigt haben. Das hat auch keiner von ihm erwartet. Gott hat nicht gesagt, bete mal das, dann klappt's. Dann geht's wieder aufwärts mit dem Land. Es ist nicht so, dass Gott hier ihm gesagt hat, pass mal auf, kleines Geheimnis, kleiner Tipp, wenn ihr das macht, dann passiert dies oder das. Sondern es kommt aus dem Herzen heraus, weil er sieht das Volk, er kennt den Herrn und er sagt, ich will, dass da wieder eine Verbindung entsteht. Das ist dieses priesterliche sich dazwischenstellen. Man sieht, irgendwo gibt es hier einen Konflikt zwischen Menschen oder auch zwischen Himmel und Erde, zwischen Menschen und Gott. Und weil man den Herrn liebt und weil man die Menschen liebt, stellt man sich dazwischen und sagt, wenn es irgendwie geht, Herr, vergib ihnen und lass es wieder zusammenkommen. Das ist das, was hier aus dem Herzen von Esra kommt. Stellvertretend für die anderen. Er sagt, unsere Sünden oder hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, sagt er, stellvertretend für die anderen, das steht in Esra 9, ein absoluter Akt der Demut, ein Akt des sich selbst Hingebens, ein sich eins machen mit den anderen. Bei Nehemia ist genau dasselbe, er solidarisiert sich mit der Schuld des ganzen Volkes und auch mit seiner eigenen Familiengeschichte. Er sagt, meines Vaters Haus. Ja, also er stellt sich da voll mit rein, mit seiner ganzen Familie und sagt, wir brauchen Wiederherstellung und Erneuerung und Vergebung. Daniel, der Prophet, der solidarisiert sich mit der Schuld der Könige, der Obersten Israels, der Väter und des ganzen Volkes. Daniel Kapitel 9, Verse 1 bis 10. Genauso wie bei Esra und Nehemia. Die Gebete klingen immer ähnlich. Mal nebenbei bemerkt an der Stelle, wie oft kommen wir auf die Idee, es genauso zu machen mit der Schuld von denen, wo wir vielleicht Schuld festgestellt haben. Also ich erlebe in den Gemeinden im Leib Jesu auch viel, viel Missgunst, viel Mürrisches, ne? Viel Gemecker über dies und das und über die Regierung und über diesen Teil der Gesellschaft und jene Leute und die das verbockt haben und das. So redet ja die ganze Welt. Aber wie redet die Gemeinde Jesu, die ja ein Teil von Jesus ist, die Glieder an seinem Leib, wo man normalerweise sagt, wir sind eins mit dem Herrn. Wenn sich nur die Hälfte aller christlichen Kritik und aller christlichen Gesellschaftskritik in dieser stellvertretenden Art der Hingabe, der Selbsthingabe und der Buße ausdrücken würde, wer weiß, wo unser Land aus geistlicher Sicht stehen könnte. Wer weiß, wie viel Gnade an vielen Stellen schon durchgebrochen wäre, wenn da mehr Menschen wären, die in dieser priesterlichen Weise sich dazwischenstellen und nicht dagegen stellen. Wir haben zumindest in der Bibel immer wieder diese Herzensregungen, die sich in dieser Weise ausdrücken. Ich meine, man muss sich bewusst machen, wer soll es denn sonst machen in dieser Weise, wenn nicht wir? Also man kann ja nicht von einer säkularen Gesellschaft, einem säkularen Staat erwarten, dass der uns hilft, fromm zu sein, dass der uns hilft, unseren Glauben zu leben, dass der für uns die geistlichen Dinge erledigt und eine geistliche Atmosphäre und geistliche Rahmenbedingungen schafft, damit wir wunderbar unseren Glauben leben können. Wo käme diese Erwartung her? Sondern wir sind diejenigen, die letztlich berufen sind, in priesterlicher Weise dieser Welt zu dienen und sich dorthin zu stellen, wo es ein Problem gibt. Und zwar in einer Art und Weise, wo wir uns mit Jesus eins machen, der gekommen ist, der sich erniedrigt hat, der schwach geworden ist vor der Welt und der getragen hat, was eigentlich hätten andere tragen sollen. Wir haben in der Gemeinde Jesu dann im Neuen Testament auch viele Beispiele dafür, wie dieses Priesterliche funktioniert und wie das aussehen kann. Ich will mal noch ein paar Beispiele nennen. 1. Johannes 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten soll. Also worum es hier geht, also wenn jemand einen anderen sündigen sieht, dann heißt es, er soll bitten und der Herr wird ihm das Leben geben. Das ist mal eine Verheißung. Ich denke, intuitiv hätten vielleicht viele von uns gedacht, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, dann geh hin und lies ihm die Leviten, sagen wir fast sprichwörtlich, ne? Sag ihm, dass er Sünde getan hat und weiß ihn zurecht und zur Not schmeiß ihn raus. Hier steht, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Also es scheint zu funktionieren. Ja, 1. Johannes 5, Vers 16. Das ist hier eine Verheißung, die da drin steckt. Es ist ja zumindest ein Versuch wert. Also wenn hier gesagt wird, dass das so ist, so funktioniert, dann gehe ich auch davon aus, dass Gott das auch so meint und dann tatsächlich das Leben gibt und vergibt, wenn wir das stellvertretend für andere tun. In dem Zusammenhang auch Johannes 20, Vers 23, wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Das gilt natürlich zuallererst auch für Sünden, die jemand an uns auf sich geladen hat. Also wenn jemand an uns schuldig wird, wenn wir vergeben, dann ist ihm vergeben. Da stellt sich Gott dann dazu. Also das hat was wiederum mit dem Königlichen zu tun, noch mit diesem regierenden Aspekt, dass man sagt, ich vergebe dem und Gott klingt sich damit ein und sagt, gut, wenn du ihm vergibst, dann habe ich auch kein Problem mehr. Dann ist vergeben. So sagt das ja auch zu Petrus. Er sagt, was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das sind unfassbare Texte. Also da merkt man tatsächlich dieses Priesterliche, dass man nämlich an der Schnittstelle zwischen Himmel und Erde steht. In unserem Leben als Christen. Und zwar konkret bei der Frage, wie wir mit der Schuld der anderen umgehen. An der Stelle kristallisiert sich heraus, ob wir ein priesterliches Leben leben, wie wir mit der Schuld der anderen umgehen und der Schuld der Gesellschaft und so weiter. Interessant wäre hier in dem Zusammenhang auch 1. Petrus 4, Vers 8, da heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist auch ein ganz starker Text. Vor allem aber vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe. Das ist ja auch die Formulierung vor allen anderen Dingen. Also das hat oberste Priorität. Habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was kann man nicht alles aushalten bei denen, die man liebt? Und bei denen, die man nicht liebt, die können nichts richtig machen. Da regt einen alles auf. Da ist wirklich schon wie die gucken. Und ob sie was tun oder ob sie nichts tun, ist egal, es war falsch. Und da, wo man jemanden liebt, da kann man sich echt ganz schön viel leisten. Und die Liebe deckt die Sünden zu. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ist okay. Die Sache ist geklärt. Also das ist eine Frage der Liebe. Und da kann man sich natürlich dann immer wieder selber prüfen, ne? Also was geht in mir ab, wenn ich an bestimmte Menschen denke, an bestimmte Teile der Gesellschaft und so, was geht da ab? Halte ich es aus, wenn da dies und das und jenes geschieht und sage, die Liebe deckt die Sünden zu? Oder regt mich wirklich alles auf und bringt mich auf die Palme und schon wieder was gewesen und was der jetzt schon wieder gesagt und gemacht hat? Und das hat er bestimmt so gemeint, das weiß man dann schon ganz genau, was jeder gemeint hat und braucht man gar nichts sagen und man weiß schon, das war wieder falsch. Und ja, also das ist etwas, da müssen wir unser Herz prüfen. Und immer wieder den Heiligen Geist einladen, dass er uns überführt davon, wo wir hier genau ins Gegenteil ausgerichtet sind. Vielleicht noch so ein Bild, passendes Bild aus einer Geschichte der Bibel dazu. Noah, der hat sich einmal die Kante gegeben, sich betrunken und lag dann da nackig oder halbnackt und besoffen in seinem Zelt. Und einer der Söhne, der hat es gesehen und hat es dann seinen anderen Brüdern erzählt. Und die anderen beiden, die kamen, haben gar nicht hingeguckt und ihn zugedeckt. Und der nicht die, sozusagen die Blöße Noahs zugedeckt hat, sondern es den anderen erzählt hat, der hat einen Fluch abbekommen. Das ist auch eine harte Geschichte. Aber die beiden, die hingegangen sind und die Blöße gar nicht sehen wollten und einfach zugedeckt haben, das sind die, die hier mit Segen aus der ganzen Geschichte rausgehen. Also das kann man wirklich fast gleichnishaft und sinnbildlich nehmen dafür, wie gehen wir mit der Schuld anderer um. Stellen wir sie hervor, heben wir sie hervor, indem wir das rumerzählen und sagen, hier, habt ihr es schon mitbekommen und das geht ja mal wieder gar nicht, was da gelaufen ist. Oder gehen wir hin, schauen gar nicht hin, decken es zu und überlassen es dem Herrn. Das wäre also hier ein schönes bildhafte Illustration. Wir haben so viele Texte in der Bibel, ich fliege mal noch kurz drüber, Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Wieder genau dieselbe Botschaft, die dann auch im Neuen Testament nochmal bestätigt wird. Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Also sein Ruhm, der Ruhm eines Menschen, wo man berühmt und gerühmt ist im Himmel, ist, wenn man an den Übertretungen vorübergeht. Einfach sagt, okay, Herr, kümmert, vergib du. Ich will gar nicht jetzt hier mich dran aufhalten und noch weiter das ausschlachten, was da wieder irgendeiner angestellt hat, sondern ich gehe vorüber. Also das heißt nicht, dass man nicht Konflikte manchmal auch ganz praktisch klären muss und dass es auch einen Weg geben muss, wo Vertrauen wiederhergestellt wird, wenn auch Leute einander schuldig geworden sind und es ist alles ganz richtig und ganz notwendig und es braucht auch wirklich manchmal harte und lange Wege der Wiederherstellung und manche Sachen sind wirklich schwer und manches kann man aus eigener Kraft überhaupt nicht schaffen und es braucht immer die Gnade Gottes, dass man vergeben kann und dass man manche Dinge, bei manchen Dingen auch wegschaut. Aber es geht letztlich darum, woran beiße ich mein Inneres fest, also wo, so mein Herz. Wo hake ich mich ein und lasse nicht mehr los? Bei dem Erkennen, dass einer ein Sünder ist oder bei dem Erkennen, dass einer und ich Sünder sind und wir brauchen sowieso den Herrn. Und wir sehen, dass uns vergeben werden muss, genauso wie anderen vergeben werden muss. Und wir haben es alle nötig und sind alle völlig bedürftig vor Gott und brauchen seine Gnade. Und einfach diese Erkenntnis, die macht einen gnädig und gibt einem ein weites Herz. Ja, noch kurz ein paar Beispiele, weil es hilft auch so von verschiedenen Seiten, das mal zu beleuchten. Angewendet zum Beispiel auf die Ehe und die Familie, wo nicht alle gläubig sind, auch Ehen, wo ein Partner nicht gläubig ist, wenn man das natürlich vermeiden kann von Anfang an, umso besser, aber es ist ja auch, jeder entwickelt sich auch im Laufe des Lebens, manch einer kommt zum Glauben, auch zwischendurch, bei manch einer entwickelt sich weg und dann ist die Frage, wie geht man damit um und wer färbt hier sozusagen auf wen ab? Und da lesen wir in 1. Korinther 7, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Das ist ein ganz ermutigender Text für alle, die es betrifft. Die Heiligkeit Gottes legt sich auf die ganze Familie. Wenn da einer ist, der priesterlich in seiner Familie lebt. Und das umfasst die Kinder und es umfasst den ungläubigen Ehepartner. Das ist das, was hier schwarz auf weiß steht. Dass die Heiligkeit und Heiligkeit, also das ist ja ein Begriff, da kann man jetzt nochmal, könnte man nochmal diskutieren, was bedeutet denn heilig an der Stelle? Ist heilig wirklich heilig und so? Wie heilig ist denn der andere dann? Wie geheiligt ist die ganze Familie, wenn gar nicht alle mit Jesus leben und so weiter? Ne? Kann man noch drüber nachdenken und noch ein bisschen hin und her bewegen, ganz klar. Und das ist immer ein ganz individueller Moment, ein ganz individuelles Suchen. Gott, wie sieht es aus in meiner Familie und wie sind die Dinge gelagert? Aber worum es geht, ist, dass man selbst in der eigenen Familie und am Arbeitsplatz und in der Gemeinde, weil ja auch nicht automatisch in jeder Gemeinde sind alle gläubig. Das ist ja überraschend vielleicht, aber natürlich ist es so. Wir sind Teil der Welt. Jede Familie ist ein Teil dieser Welt. Jede Gesellschaft und auch jede Gemeinde, jede Kirchgemeinde. Und da stehen wir priesterlich und da, wo wir merken, dass eine Ferne ist zwischen bestimmten Menschen und dem Herrn, da stellen wir uns da rein und sagen, Herr, ich stehe dafür ein und ich bitte dich, dass du kommst. Und dann nehmen wir die Schuld, die wir sehen, und geben sie dem Herrn und sagen, Herr, vergib uns als Familie, vergib uns als Ehepaar und stell das wieder her, was hier kaputt gegangen ist. Und ich mache mich eins mit meinem ungläubigen Ehepartner, ich mache mich eins mit meinen ungläubigen Kindern, ich mache mich eins mit den Ungläubigen vielleicht sogar im Haus des Herrn. Ich mache mich eins mit denen, die irgendwas angerichtet haben oder ihre Verantwortung nicht gut wahrnehmen, keine gute Leiterschaft ausüben oder was auch immer uns einfällt. Ich mache mich eins mit meinem Chef und mit meinen Angestellten oder so, wo es furchtbar zugeht, mit meinen Nachbarn und Freunden. Und wir stehen vor dir, Herr. Und ich trage das sozusagen von den anderen zu ihm. Und warum macht man das? Nicht, weil es einfach eine nette geistliche Übung ist, sondern weil es offenbar funktioniert. Weil es offenbar ein Weg ist, dass da Wiederherstellung und Heil und Erlösungskraft, Lebenskraft hineinkommt in ganze Familien, in ganze Gemeinden und Firmen und Gesellschaften und sonst was. Es ist uns hier verheißen durch vielfältige Bibeltexte. Also wir finden da so viel Illustrationsmaterial in den biblischen Geschichten und natürlich auch durch die Kirchengeschichte hindurch und vielleicht auch in unserem eigenen Leben, wo wir merken, ja, es ist wahr, da ist was dran und das gilt es zu entdecken. Ich möchte nun jetzt eigentlich das Ganze nochmal verdichten mit drei Personen, die das, muss man sagen, auf die Spitze getrieben haben, das ganze Thema. Der erste ist Abraham. Der hat es noch nicht ganz so weit auf die Spitze getrieben, wie die danach kommen. Aber bei dem wird was ganz Kostbares nochmal deutlich. Der Abraham hatte ja dann eine Diskussion mit Gott, als es um Sodom und Gomorra ging, um die Vernichtung dieser Städte, weil diese Städte wirklich völlig abgeirrt waren und so viel Ungerechtigkeit und Bosheit dort war in diesen Städten. Und da redet dann Abraham mit Gott und versucht ihn rumzukriegen und sagt, Gott, muss das sein, dass diese Städte jetzt gerichtet werden? Können wir da nicht noch was machen? Und Gott sagt, klar können wir da noch was machen. Der Abraham sagt, willst du wirklich, das lesen wir in 1. Mose 18, ab Vers 16, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten umbringen? Also das ist so seine Frage, er sagt, du kannst doch nicht eine Stadt platt machen. Du würdest ja dann auch die platt machen, die Gerechten, die da drin wohnen. Und Gott sagt, ja, das will ich ja auch gar nicht, aber zeig mir doch die Gerechten. Wo sind sie denn? Abraham, der handelt ihn dann runter, ne? Sagt, willst du dem Ort nicht vergeben? Das sei ferne von dir. Und er versucht noch Gott ein schlechtes Gewissen zu machen für seine Entscheidung. Da sprach der Herr, Abraham hat gesagt, wenn doch hier 50 Gerechte drin wohnen, dann kannst du doch nicht die Stadt jetzt auslöschen. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben, steht da. Das muss man sich vorstellen. Sodom und Gomorra, das sind ja so in der Bibel Inbegriffe des Bösen. Und Gott sagt, wenn da 50 Leute sind, dann werde ich um ihretwillen der ganzen Stadt vergeben. Nicht nur, dann werde ich um ihretwillen die ganze Stadt nochmal 3 Jahre verschonen, dann haben sie nochmal eine Chance, sondern ich werde ihnen vergeben. Also ich weiß jetzt nicht, wie sauber meine Theologie hier ist bei dieser ganzen Frage und ob man es wirklich alles so sehen kann. Ich lese nur die Texte und denke, meine Güte, das steht so da. Was fangen wir damit an? Ne? Das ist das, was wir hier lesen. Abraham verhandelt dann weiter. Der sagt dann, oh, 50 ist vielleicht wirklich ein bisschen hochgegriffen bei dieser Stadt. So viele finden wir nicht, Mist. Und er handelt Gott weiter runter bis auf 10 und sagt Gott, na gut, so viele sind es nicht. Aber was ist, wenn 10 dort sind? 10 gerechte Personen in einer ganzen Stadt. 10 sind nicht viel, das ist ein kleiner Hauskreis. Ne? Wenn es nur 10 Gerechte in dieser Stadt gegeben hätte, dann hätte Gott der gesamten Stadt vergeben. Das ist die Aussage, die wir hier in dieser Geschichte finden. Also hier geht es nicht um Einzelpersonen, denen Gott vergibt, hier geht es um eine ganze Stadt. Zwickau ist eine Stadt. Ich weiß nicht, wie der Schlüssel von Gerechten hier sein müsste. Aber bei dem, was wir hier lesen, muss man sagen, es braucht nicht viel. Ne? Es braucht gar nicht viele Leute, die sich priesterlich dazwischenstellen. Ist gar nicht so, dass Gott sagt, also hier eine ordentliche Quote von 50% sollten es schon sein, weil es Gott ja gar nicht darum geht, irgendwie eine Barriere aufzubauen, wo es besonders schwierig ist, Gnade von ihm zu bekommen, sondern man merkt ja, es ist unfassbar, wie er alles gibt, und zwar auch sich selbst, um alles möglich zu machen, was geht. Und es braucht wenigstens ein paar Leute, die mitmachen. Wenigstens ein paar auf dieser Welt und in jeder Stadt und so, die sagen, Herr, und zwar nicht einfach die mitmachen mit dem Verkläger, sondern die mitmachen mit dem hohen Priester. Das ist der Unterschied. Ja, dass wir uns nicht eins machen mit dem Verkläger, der Brüder, so wie in der Bibel der Teufel genannt wird, wo wir bei jeder Kleinigkeit, die irgendwo kommt, gleich was sagen, das ist ja wieder die Krönung, was da wieder gelaufen ist und wie da wieder das Reich Gottes angegriffen wird und was der und jener wieder gesagt hat und was da wieder für eine Entscheidung und für ein Gesetz erlassen wurde und so weiter, dass wir nicht verklagen, sondern dass wir priesterlich einstehen, dass wir uns selbst dafür verwenden und sagen, Herr, wir stehen vor dir. Wer weiß, wie viel Unheil auf dieser Welt verhindert werden könnte manchmal, wenn Christen von Herzen für ihre Umgebung eintreten würden und priesterlich handeln würden, anstatt dass wir Christen den Leuten das Gericht Gottes an den Hals wünschen. Denn wenn wir das tun, man kann es ja verstehen manchmal. Es ist ja so, die Sachen, manches, gerade wenn man wirklich schlimme Ungerechtigkeit erlebt, es ist zutiefst verständlich, hat jeder Seelsorger Verständnis dafür. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn so hart, wie wir andere richten, werden wir selbst gerichtet werden. Ob wir das wollen, ne? Also wollen wir das, dass wir bei jedem Impuls, bei der Verletztheit, die uns überkommt, dann den Leuten das Gericht Gottes an den Hals wünschen und uns wünschen, dass er mal richtig reinhaut. Wenn Gott so handeln würde, in jedem Fall, würde keiner mehr von uns hier sitzen. Da wären schon unsere Vorfahren längst ausgelöscht worden. Wir hätten gar nicht geboren werden können auf dieser Welt, wenn das Gottes Wesen wäre, so zu handeln. Es ist ja sogar umgedreht, dass wir Menschen allgemein gesehen brutaler vorgehen würden, als Gott es jemals tun würde. Das merkt man an diesen Berichten von Jona zum Beispiel, ja, wo Jona gesandt wird, um der Stadt Ninive Gericht anzukündigen. Und dann geschieht das Gericht nicht. Also erstmal ist Jona ja geflohen. Klar, schwierig vor Gott zu fliehen, hat er dann auch gemerkt. Aber er ist erstmal weggegangen, um bloß nicht diesen Job übernehmen zu müssen in Ninive. Und dann hat Gott ihn doch umgekriegt. Der geht nach Ninive, sagt noch 40 Tage und dann ist die Stadt platt. Und dann beobachtet er das und es geschieht nicht. Und Jona ist zutiefst frustriert, dass das Gericht nicht gekommen ist. Und was sagt er dann? Er sagt dann, warum er vorher weggerannt ist. Er sagt, ich hab's doch geahnt, dass du gnädig und großer Güte bist und dass du die Stadt laufen lassen wirst. Das ist doch genau das, was ich vermeiden wollte. Das Ding ist, er hatte nicht etwa Angst vor den Einwohnern Ninives so sehr, dass er sich nicht hingetraut hat, sondern er wollte um jeden Preis vermeiden, dass hier Gnade vor Rechter geht und dass die Einwohner Ninives verschont werden. Das sind die frommen Menschen. Das sind wir. Ja, so ticken wir manchmal. Aber wer weiß, wie viel Unheil auf dieser Welt verhindert werden würde, Wenn Christen Gottes Gegenwart in die Brennpunkte dieser Welt hineinbringen, anstatt sich selbst in Sicherheit zu bringen. Wenn wir dahin gehen würden, wo Jesus mit seiner Erlösungskraft hineinkommen würde, anstatt dass wir uns nur rausnehmen, auf Abstand gehen und sagen, damit wollen wir uns nicht eins machen. Wir sollen uns ja auch nicht eins machen in der Weise, dass unser Herz dem zugeneigt ist, wo Ungerechtigkeit und Finsternis geschieht, gar nicht, sondern dass unser Herz Jesus zugeneigt ist, der aber nun mal dorthin geht, um zu retten und zu erlösen. Das ist immer die Frage, wo ist unser Herz zugeneigt? Wo haben wir unser Herz verloren an die falschen Dinge? Möglicherweise auch an unsere Selbstgerechtigkeit und unser Ego, wo wir sagen, nein, 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 also mit denen will ich nichts zu tun haben und die haben es wirklich nötig, dass Gott mal Gericht spricht. Oder wo machen wir uns eins mit dem Herzen Jesu, der sagt, bis zur letzten Minute, bis es wirklich nicht mehr anders geht, werde ich alles dafür tun und mich selbst dafür hingeben, dass hier Rettung geschieht. Mose, also wir arbeiten uns dem Ziel entgegen, ich hoffe, ihr könnt noch ein paar Minuten. Der Mose hat es nicht leicht, er war der Anführer Israels. Könnte man meinen, ist doch wunderbar, das Volk Gottes zu führen, welches Volk würde man lieber führen als das? So einfach war es nicht, sondern letztlich kam es zu Situationen, wo sie ihn töten wollten und zurück wollten nach Ägypten. Denen war die Sklaverei in Ägypten lieber als dieser Weg ins verheißene Land, wo nicht klar war, wie die Verheißung mal aussehen wird und wann sie und ob sie erreicht wird und durch die Wüste und kein Essen da, kein Trinken da und wenn die Grundversorgung nicht gewährleistet ist, dann hat man es satt und dann wirft man noch schnell mal alles über Bord, was man mit Gott schon vorher erlebt hat. Und an der Stelle wollen sie dann auch Mose, drohen sie dann schon, dass er getötet wird. Und dann haben wir mehrere Texte, wo das Herz Moses deutlich wird. Es war ja sogar so, dass Gott gesagt hat, pass auf Mose, mir reicht es jetzt auch. Ich mache das Volk platt und mache aus dir ein neues Volk. Gott sei Dank war ich nicht Mose. Wenn man sich mal da rein versetzt in die Situation, ich glaube viele hätten gesagt, Gott, das ist die beste Idee, die du jemals hattest. Meine Widersacher, die ich hier wirklich mit Mühe und Not durch die Wüste schleppe und die mich jetzt noch töten wollen, die sind wir los. Und aus mir und meiner Familie wird ein neues Volk gemacht, das Volk der Verheißung. Wunderbar. Und Mose, der hätte sich das Leben so viel leichter machen können. Und stattdessen heißt es, Mose jedoch flehte den Herrn, sein Gott, an. Ich lasse mal so ein paar Verse aus. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Das war 2. Mose 32, Vers 11. 4. Mose 14, Vers 19. Betet Mose, vergib doch die Sünde dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. Also er wendet sich an die Gnade Gottes und sagt, vergib ihnen doch, du bist doch gnädig, du kannst es doch. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Als würde Gott nur darauf warten, dass mal einer das auch will. Dass mal einer kommt und ein Mensch aus dem Volk sagt, Gott, wir haben es vermasselt, aber bitte vergib, und Gott sagt sofort, gut, dann machen wir es so. Oder Psalm 106, Vers 23, also ging es auch um Mose hier, da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter, der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Also hier ist wirklich ganz klar beim Namen genannt, was passiert. Gott gedachte, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen. Und hier haben wir nicht nur 10 für eine Stadt, sondern haben wir einen fürs Volk. Dieser Schlüssel von Gerechten, die es braucht, die im Gebet vor Gott eintreten, ist unglaublich fast, muss man sagen. Dass einer für das ganze Volk eintritt, wäre nicht Mose gewesen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Hinweis darauf, auf die Konsequenzen, die das hat, zum einen oder zum anderen. Und wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter, der trat in die Bresche, also man könnte sagen, in die Lücke, in den Riss, in die Irritation zwischen Gott und Mensch, Gott und Volk, zwischen Himmel und Erde, er tritt dorthin. Und das ist das, was ein Priester immer tut. Mose war zwar jetzt nicht offiziell der Priester, aber er hat priesterlich gehandelt. Und er tritt in die Bresche, so zwischen Gott und Volk, und sagt, Herr, tu es nicht, du bist gnädig, ich weiß, du kannst das. Und Jona wusste auch, dass Gott das kann, deswegen wollte er nicht mitmachen. Die Propheten des Alten Testamentes, die waren sich der Gnade und Barmherzigkeit viel mehr bewusst, als man manchmal denkt. Wenn man so die Texte, man liest so einfach drüber und denkt, ach du meine Güte, wie geht's da ab und was hat Gott da alles gemacht? Und hätte er nicht ein bisschen freundlicher umgehen können mit den Leuten? Und so wirkt es, wenn man nicht richtig hinschaut. Denn wenn man wirklich das Alte Testament in der Tiefe mal auf sich wirken lässt und schaut, wie die Propheten Gott kennen, dann merkt man, dass da ein ganz tiefes Verständnis davon da war, was Gott eigentlich will. Also wir haben ja unfassbare Geschichten, wenn man an Hosea denkt, der die Hure heiraten sollte und dann ist sie wieder fremdgegangen, sollte sie wieder zurücknehmen, anstatt zu sagen, jetzt reicht's, jetzt wirst du gesteinigt, hätte er auch machen können. Und Gott sagt, nein, nimm sie immer wieder, damit das Volk erkennt, wie ich bin. Das ist Altes Testament auch. Ja? Das ist wichtig wahrzunehmen, da scheint das Evangelium, erstrahlt das Evangelium mitten im Alten Testament unter den Königen und Propheten, und eben auch hier im Volk Gottes. Mose hätte die Chance gehabt, sich rauszuwinden und aus diesen ganzen Problemen rauszukommen. Stattdessen schafft er es, mit seinem priesterlichen Eintreten, dass das Volk, die Geschichte des Volkes Gottes weitergeht in dieser Weise. Und Gnade vor Recht ergeht immer wieder. Ein selbstloses sich selbst hingeben, denn das, was Mose gemacht hat, waren Opfer. Er ist den schwereren Weg gegangen dadurch. Er hätte sich die ganzen Probleme vom Leib halten können und er hat sich entschieden, weiterhin an dieser Stelle zu stehen, an vorderster Front, der in bestimmten Momenten der unbeliebteste Mensch im ganzen Volk zu sein wahrscheinlich, sich zu demütigen und zu sagen, ich nehme das in Kauf um des Volkes Willen, nicht um meinetwillen. Da würde man anders entscheiden. Ja, und nun, wenn du doch ihre Sünden vergeben wolltest, sagt er, wenn aber nicht, und jetzt kommt die Krönung des Ganzen, Mose betet, Gott, wenn du doch bitte den vergeben wolltest, wenn du den aber nicht vergeben kannst und willst, so lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Und hier ist das Krasseste, was man sich vorstellen kann, Mose bietet sein eigenes Leben an für das Leben des Volkes. Also das ist das, was wir vorhin von Rhys Howells gehört haben, auf die Spitze getrieben. Hier sagt Mose zu Gott, der erwählte Mose, sagt Gott, wenn das ein Deal wäre, dann nimm mich und nicht das Volk. Dann lösch mich aus deinem Buch. Dann wäre ich bereit, mein Leben dafür zu geben, dass dieses Volk gerettet wird. Das ist das Evangelium. Also hier leuchtet Jesus auf in unfassbarer Herrlichkeit, dass einer bereit ist, für das ganze Volk zu gehen, zu sterben, seinen Namen sogar aus dem Buch Gottes streichen zu lassen. Das ist natürlich für Gott nicht der Deal. Das ist nicht so, dass dann Gott gesagt hat, okay, besser einer geht drauf als ein ganzes Volk, dann machen wir das halt jetzt so. Mose wurde da nicht aus dem Buch gelöscht. Genauso wenig wie ich vorhin schon gesagt, Abraham musste dann auch nicht seinen Sohn dort schlachten. Und Rhys Howells musste auch nicht alles erleiden, was er bereit gewesen wäre zu erleiden. Aber das, was hier passiert, ist etwas, was im Herzen passiert, nämlich, dass da ein Mensch ist, der sich eins macht mit dem Herzen Gottes. Es geht nicht darum, dass Gott tatsächlich einen braucht, der halt der Dumme ist und sagt, gut, dann gehst du halt von der Bühne und dann ist die Sache geklärt, sondern er sucht Menschen, die sein Herz teilen. Und dann geschieht sofort das Atemberaubende, dass die Sünde eines ganzen Volkes vergeben wird. Liebe zu Gott und zu anderen Menschen wird in ausgereifter Form dazu führen, dass man sich lieber selbst anstelle der anderen hingeben will, dass man sich selbst eintauschen würde, damit die anderen nicht draufgehen. Das ist eine Dimension, die kenne ich selber noch nicht. Also das kann ich hier auch nur so predigen, weil ich es lese, aber nicht, weil ich es am eigenen Leibe kennen würde. Und ich vermute mal, den meisten geht es ähnlich. Das sollte uns nicht davon abhalten, dem trotzdem ins Auge zu schauen und uns auf die Suche zu begeben nach dem Herzen Jesu. Denn man sieht hier an diesen Beispielen in der Bibel, wie gewaltig die Auswirkungen dessen sind, wenn es so einen Menschen gibt, der so ist. Und wenn es einen Mose gab und wenn es dann, also in Abraham vorher, wenn es hier einen Paulus, den werden wir gleich noch uns anschauen, gab, und Rhys Howells und andere und viele, viele andere in der Geschichte, na, dann kann es auch wieder geschehen. Und wer weiß, warum sollten nicht wir auch so einen Weg, so einen Herzensweg zurücklegen, wo wir dem Herzen Jesu immer näher kommen und was vom Evangelium wirklich verinnerlichen. Paulus, ja, ihr seid hart im Nehmen, aber es geht dem Ende entgegen. Paulus ist auch konfrontiert mit den harten Herzen seines Volkes. Es geht immer noch um dasselbe Volk, das herausgerufene Volk Israel. Und ich muss mal sagen, nicht wenige leiden ja an den Kirchen. Es gibt ja so viele Christen, die leiden an der Christenheit, an den Kirchen, an ihren eigenen Gemeinden, an dem, wie sich Kirchen entwickeln und wie alles so vonstatten geht. Und ziemlich schnell ist man dabei zu sagen, na, das geht jetzt nicht mehr und jetzt sind die verworfen und jetzt kann es nur noch was Neues geben und das Rad muss neu erfunden werden. Also ich muss mal sagen, diese Herzenshaltung, die wir dann oft haben, die findet man bei Gott eigentlich gar nicht. Also wenn Gott so rangegangen wäre, dann wäre nicht erst nach 2000 Jahren Schluss gewesen mit der Christenheit, sondern schon nach den ersten paar Jahren. Wir lesen ja schon in der Apostelgeschichte die ersten Konflikte, die da abgingen, die Streitereien über Gesetzlichkeit und was da los war in den Gemeinden und die Witwen, die nicht versorgt werden und dies und das und wie sich dann alles entwickelt hat, dann noch ein paar Jahre später und so. Wir erkennen an der Art und Weise, wie Gott durch die Kirchengeschichte durchgeht, erkennen wir denselben Gott, der mit seinem Volk Israel durchgeht bis heute und immer wieder voller Gnade seinen Geist auskippt in bestimmte Bereiche hinein. Also da könnte man jetzt noch viele Beispiele aufzählen, auch aus der Kirchengeschichte, wo Erweckungen aufgelodert sind. An Orten, wo man sagt, warum denn ausgerechnet dort? Ja, und man kann sich sowieso nur wundern manchmal. Jeder geht ja davon aus, na, wenn Gott die nächste Erweckung schickt, dann doch bei mir. Und da, wo ich irgendwie meine Inspiration her habe. Und immer wieder ist man zutiefst überrascht, manchmal auch vor den Kopf gestoßen, wo Gott seinen Geist hingibt. Und das ist Gnade. Und das tut er bei seinem Volk und das tut er auch bei denen, die in sein Volk mit eingeflochten, eingepfropft sind. Der Paulus war konfrontiert mit den harten Herzen seiner Zeit in seinem Volk und er sagt im Römerbrief, Kapitel 9, Verse 3 bis 4, denn ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus, weg für meine Brüder. Das ist, was Mose gesagt hat auch, sagt er auch, also für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Er sagt, dieses Volk, denen eigentlich alles anvertraut wurde, aber die den Herrn nicht erkennen und nicht annehmen wollen, die sollen gerettet werden. Und ich habe mir sogar gewünscht, sagte, dass ich selbst verflucht wäre, so diesen Fluch tragen würde anstelle der anderen. Das ist genau das, was Mose gesagt hat. Herr, nimm mich und lass mich an die Stelle treten, dass ich dafür die Last dafür trage, anstatt die, also für sein Volk würde er sich lieber selbst opfern, als dass die zugrunde gehen. Hier muss man uns klar sein, es geht diesen beiden, also Mose und Paulus, ja nicht darum, einfach hier früher zu sterben auf dieser Erde und keine Lust mehr oder irgendwelche Nachteile hier noch in Kauf zu nehmen oder so. Die wären bereit, ihre Errettung herzugeben. Also Mose sagt, streich lieber mich aus deinem Buch. Und Paulus sagt, dann will lieber ich verflucht sein, diesen Fluch tragen, anstatt dieses Volkes. Das heißt, hier geht es um die Ewigkeit sogar. Wer es fassen kann, der fasse es. Also das ist in der Dimension, wir können sie uns nur vor Augen führen, ich kann sie nur in den Raum stellen und wir müssen gucken, was wir damit dann anfangen und uns alle hier verstört nach Hause gehen lassen. Naja, wir haben hier letztlich eine Begegnung mit Jesus und das ist immer etwas, was nicht von dieser Welt ist. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da bricht der Himmel herein und alle stehen fassungslos da und sagen, wie kann man so sein, wie kann man so denken, wie kann man so reden, wie kann man das wollen? Das ist doch nicht normal und natürlich, es ist nicht normal, wie diese Leute sind. Deswegen kann man auch nicht einfach sagen, gut, jetzt bin ich auch so, sondern es ist etwas, wo Jesus Gestalt gewinnt im Menschen. Hier kommt Jesus leibhaftig auf die Erde, muss man sagen, durch solche Menschen. Und so ein Mensch wird man auch nicht einfach so, dass man sagt, jetzt strenge ich mich an, so schon gar nicht, sondern diese Menschen wie Mose und Paulus, die haben auch lange genug gebraucht, muss man auch sagen. Ne? Also Mose mit 40 Jahren Wüste und Paulus erst noch 14 Jahre unterwegs gewesen irgendwo mit dem Herrn. Die haben eine Offenbarung Jesu gehabt. Und dann haben sie Jahre über Jahre in der Gegenwart Jesu gelebt. Oder Mose natürlich hat Jesus in dieser Gestalt, in dieser Weise nicht kennengelernt. Aber das Herz des Vaters. Und dann kann es passieren, dass Menschen das Herz Jesu so teilen, wie die das hier gemacht haben. Dass sie bereit waren, sich an die Stelle der anderen zu stellen. Es gibt eine Nähe zu Jesus, die uns so eins mit ihm macht, dass wir Anteil bekommen an seinen tiefsten inneren Empfindungen für diese Welt. Hier erkennt man, wie er wirklich ist. In dieser inneren Nähe zu Jesus, da teilen wir sein Verlangen, alles am liebsten uns selbst zu geben, damit die anderen gerettet werden können. Ich glaube, den meisten von uns ist das sehr verschlossen, diese Art der Nachfolge, der Jüngerschaft. Aber wir können es ja suchen und uns auf den Weg machen. Das Bedürfnis nach Selbsthingabe, das wächst in dem Maß unserer Nähe zu Jesus, indem er durch uns Gestalt gewinnt. Und ich glaube, nur so kann man Mose und Paulus verstehen. Ne? Da ist Gott hineingekommen in das Herz von Menschen. Das Bedürfnis nach Selbsthingabe für andere Menschen ist letztlich die Folge des Einsseins mit Gott. Dass wir wie die Rebe am Weinstock sind, dass wir unser Leben in seine Hände legen, dass wir unser Leben an ihn wirklich übergeben, dass wir in sein Leben hineinsterben, unser Ego, dass wir hineinsterben in sein Leben, damit sein Leben in uns groß wird. Und das ist es letztlich, was man in reinster und vollkommenster Weise dann bei Jesus selbst sehen kann. Er hat es ja in atemberaubender Weise getan, was vorher schon Mose und Paulus angeboten haben. Also muss man auch wieder festhalten, Mose und Paulus haben das angeboten, aber das Angebot wurde von Gott dankend abgelehnt und trotzdem ist Gewaltiges geschehen. Es geht also nicht wirklich darum, dass irgendein Mensch das tragen könnte, was nur Jesus getragen hat. Aber es gab Menschen, die sich mit dem Herzen Jesu eins gemacht haben und trotzdem bleibt klar, es sind Menschen. Sie können das nicht tragen. Wir können das nicht tragen, die Last dieser Welt. Aber Jesus in uns kann es tragen. Jesus in uns ist derjenige, der es alles getragen hat. Und wir können das Herz Jesu suchen und dann werden wir ihn finden. Jesus hat ja am Kreuz den gewaltigsten Satz der Geschichte gesagt, könnte man vielleicht sagen, einen der größten Sätze. Er sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man muss sich ja vorstellen, hier ist ja nicht einfach irgendeiner gekreuzigt worden und hingerichtet worden, sondern das, was hier geschieht, ist in diesem Moment und für alle Zeiten das größte Unrecht, was jemals geschehen ist auf dieser Erde. Egal, was wir an Ungerechtigkeit am eigenen Leibe erleben, erlebt haben, erleben werden, egal, was irgendein Mensch auf dieser Welt an Ungerechtigkeit erlebt hat, es kommt qualitativ nicht ran an das, was Jesus hier erlitten hat. weil es ist der Schöpfer, der dort hängt. Der, der die Welt gemacht hat, der, der die Menschen gemacht hat. Es ist das Wort, das lebendige Wort Gottes, durch das alles geschehen ist, vorher, nachher und zu allen Zeiten. Und der wird dort hingerichtet von den eigenen Geschöpfen. Es gibt nichts, was jemals geschehen könnte, was wirklich verachtenswerter und erbärmlicher und niederträchtiger und gewalttätiger, brutaler und ungerechter wäre als das, was da geschieht. Und man müsste eigentlich sagen, spätestens hier ist doch mal Schluss. Spätestens hier müsste doch Gott sagen, jetzt reicht's aber. Und genau das ist der Höhepunkt der Erlösungsgeschichte, der Heilsgeschichte, dass Jesus genau in diesem Moment des Maximums an Ungerechtigkeit, der Superlative, dass er dort hängt, im Sterben liegt, hängt, im Sterben hängt und sagt, Vater, vergib ihnen. Und wenn Jesus das sagt, gehe ich davon aus, dass es auch passiert. Wenn es das ist, was er in dem Moment möchte, ich meine, durch das Wort Gottes wurde die ganze Welt geschaffen. Warum sollte sein Wort in dem Moment nicht funktionieren? Sondern er hängt dort und sagt, Vater, vergib ihnen, und ihnen ist vergeben. Und damit der ganzen Menschheit. Und zwar sogar das Schlimmste aller schlimmen Dinge, die man sich irgendwie vorstellen kann, nämlich das Geschöpf, den Schöpfer versuchen auszulöschen, ist vergeben. Und dieses Gebet Jesu, das hat ja, also das drückt natürlich was aus von seinem Herzen, aber wir merken, das hat ja auch einen Vorbildcharakter. Denn Jesus sagt zu uns ja auch, durch das, was er zu den Jüngern sagt, sagt er, wenn ihr vergebt, dann ist vergeben. Und er sagt, wenn ihr anderen nicht vergebt, dann kann euch auch nicht vergeben werden. Das heißt, das ist hier auch ein Prinzip von Saat und Ernte, wo wir Vergebung leben, Vergebung zusprechen, wo wir die Schuld anderer zudecken, anstatt sie hervorzuheben, wird es mit uns genauso geschehen. Und das ist also, das ist Jüngerschaft in reinst Form, muss man sagen. Das ist die brutale Wahrheit. Das ist aber letztlich das Schönste, was es auf dieser Erde gibt. Es gibt nichts, was so viel Freiheit, so viel Frieden in unser Leben bringt, wie diese Herzenshaltung. Wenn man aufhört, für die eigenen Rechte zu kämpfen und sich aufzuregen über alles, also ich merke das ja an mir selbst, in Phasen, wo ich mich über alles aufrege, wo Unfrieden ist mit anderen Menschen und wo ich innerlich sie anklage und sage, es geht gar nicht, und dann, wo man andere verachtet dafür, wie sie denken, wie sie reden, was sie machen, wie sie mit mir umgehen und so weiter. Also es gibt nichts, was anstrengender ist als solche inneren Zustände. Wenn Streit ist, wenn gegenseitige Anklagen sind, es macht einen so fertig, das zieht die ganze Kraft aus einem raus. Und gleichzeitig, wenn man es mal in bestimmten Momenten schmecken durfte, wie das ist, in Vergebung und in Demut zu leben und sich nicht zu erhöhen über andere, stattdessen andere zu achten, höher als sich selbst, so wie wir aufgefordert werden im Neuen Testament, wenn man diese Gnade für bestimmte Momente mal kurz haben durfte, man merkt, es ist die größte Freiheit, der größte Frieden, den man sich vorstellen kann. Man will eigentlich da nicht mehr raus. Und doch, es entgleitet uns immer wieder und wir müssen es wieder neu suchen. Wir brauchen immer wieder neu eine neue Füllung mit dem Geist Gottes und immer wieder neu, dass wir uns aufmachen und sagen, wir wollen in Vergebung leben, wir wollen in Gnade leben, wir wollen in Barmherzigkeit und Erbarmen leben, denn wir brauchen es selbst und es entspricht dem Herzen Gottes. Amen. Alles, was darüber hinaus gesagt werden könnte, muss Gott selber tun in unserem Inneren. Denn es ist ja so, man kann viel hören und reden und auch zerreden, aber wir brauchen es, dass Gott es in uns lebendig macht und dass wir da nochmal für uns persönlich auch in die Tiefe geführt werden. Ich schlage vor, dass wir mal kurz uns noch mal Zeit nehmen fürs Gebet, dass wir vielleicht noch mal in den Gruppen, könnt auch in einer anderen Zusammensetzung euch jetzt noch mal zueinander finden, dass wir jetzt noch mal beten dass Gott uns da tiefer hineinführt, dass wir vielleicht auch füreinander beten und dass wir uns Gott hinhalten, auch mit aller Unvergebenheit, allem Frust, was da ist, und sagen, Herr Gott, also Gott, führ uns da weiter, führ uns darüber hinaus. Und da, wo wir jetzt gerade auch an Leute gedacht haben, an Menschen gedacht haben, die in uns sehr viel Frust verursachen oder die wir sehr anklagen im Inneren, dass wir uns vielleicht nochmal in dem Moment jetzt auch konkret einüben, für diese Leute priesterlich zu beten. Dazu würde ich euch einladen, dass wir jetzt nochmal einige Minuten dafür nehmen.